Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster
und Christian Cordes.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 88, Datenringe. Christian und ich, wir hoffen, dass ihr den Flugmodus angeschaltet habt, um ungestört Logbuch Digitalien zu hören. Hallo Christian, grüß dich.
Hallo Markus, wobei der Flugmodus ja eine perfekte Überleitung ist zu unserer ersten News eigentlich.
Ja, das stimmt. Was ist denn unsere erste News? Ein alter Bekannter kommt davor, ne?
Ja, ein ganz alter Bekannter. Manche werden bei den drei Buchstaben NSA noch so ein bisschen die Ohren schnackeln. Wann war es nun? 2012, 10?
13, glaube ich. Irgendwie so. Ich glaube 2013, also mehr als 10 Jahre inzwischen her.
Genau, hat ja Edward Snowden sich mit der amerikanischen Regierung angelegt und hat ja die Dokumente geleakt, WikiLeaks, wir wissen das alle. Und diesmal gab es ein interessantes Paper der NSA, was quasi durch die Medien geisterte. Und zwar rät die NSA zum regelmäßigen Ausschalten des Smartphones.
Was steckt da wohl dahinter, Christian?
Ja, also wir kennen es ja, je nachdem, wo man sich im Ausland auch bewegt, manchmal gerade so im asiatischen Raum, da werden ja gerne mal die Handys einkassiert und da kann es passieren, dass dann im Hintergrund bei der Passkontrolle irgendwelche Software draufgespielt wird oder ähnliches, auch wenn es auch nur temporär ist. Und die NSA sagt, wenn man das Handy cleanen möchte, sauber machen möchte, dann geht das praktisch mit nicht einem Soft-Gesetz, sondern tatsächlich einem Herunterfahren, weil dann alle Prozesse erst gekillt werden und auch der Arbeitsspeicher entleert wird und das so die eine Methode ist, um Schadsoftware und ähnliches, die vielleicht noch nicht vollständig installiert ist und routiniert läuft, halt runterzukicken.
Machst du das regelmäßig?
Also ich resette, mache ein Soft-Reset für alle 14 Tage vielleicht mal beim Smartphone. Aber so konzentriert richtig runterfahren und weiß ich, eine halbe Stunde auslassen oder so, mache ich tatsächlich nicht.
Ja, ich auch nicht. Und irgendwie laufen die auch so stabil mittlerweile. Bei älteren Android-Smartphones hatte ich oft das Problem, dass die auch von selbst mal abgestürzt sind oder so und dann musste man neu starten. Aber heute hat man das Problem gar nicht mehr. Da muss man dann wirklich drauf achten, dass man das dann manuell mal hin und wieder macht.
Ja, ich glaube, beim Computer fällt einem das ja eher auf, beziehungsweise da macht man es ja logischerweise eher, den hoch und runter zu fahren. Müsste man sich eigentlich auch beim Smartphone angewöhnen.
Ja, und auch die Tabs schließen, das mache ich hin und wieder mal, weil die ja auch den Arbeitsspeicher total vollmüllen. Genau, ein paar andere Tipps hat NSA noch parat. Wir haben hier den Artikel von der Standard gefunden. Das können wir euch ja auch verlinken in den Shownotes. Da könnt ihr nachlesen, was die NSA noch so empfiehlt. Übrigens, mein WLAN-Netzwerk heißt NSA, so als kleiner Gag für meine Nachbarn.
So sagen, das Passwort nicht Snowden ist.
Das wäre ein bisschen einfach, das stimmt. Ja, und als ich hier ins Studio gekommen bin, da ist mir was aufgefallen. Christian plötzlich mit fetten Klunkern hier im Studio. Hat bestimmt im Lotto gewonnen, habe ich gedacht. Aber nee, ist relativ günstig, Christian. Was hast du denn da am Finger?
Ganz genau. Es geht um das Thema Ringe. Also eigentlich ist es eher die Kategorie Wearables. Wir alle kennen Smartwatches, dann kennen wir diese Fitness-Tracker, die es halt auch als Uhrenversion oder halt nur so als kleine dünne Bänder halt gibt. Und es gibt seit geraumer Zeit Ringe. Also bekannt ist zum Beispiel der Oura-Ring und es gibt auch andere Hersteller. Nur bei diesen anderen Herstellern ist es meistens so, dass man praktisch den Ring kauft, der dann so zwischen 400 und 700 Euro liegt, je nachdem. Und meistens noch ein Abo-Modell dran geknüpft hat, um halt diese Datenauswertung zu bekommen. Und ich bin auf einen Ringhersteller gestoßen, beziehungsweise auf eine Firma gestoßen, die man eigentlich nicht mit Ringen in irgendeiner Art und Weise assoziiert, sondern eher mit, die hatten so schöne Namen, Modell Frankfurt, Modell Hamburg, Modell Zürich. Kannst du dich noch dran erinnern?
Die alten Küchenradios zum Beispiel.
Ja, und genau. Autoradios.
Autoradios.
Genau, das ist die Firma Blaupunkt.
Noch immer made in Germany?
Noch immer anscheinend made in Germany. Und wenn ihr mal nach Blaupunktring googelt, findet ihr quasi einen auch solchen Ring von der Firma Blaupunkt. Den habe ich quasi in der Hand oder am Finger.
Und wie lange trägst du den jetzt schon?
Ungefähr 4 Wochen. Und was macht dieser Ring? Also außer, dass er natürlich metallisch aussieht wie jeder andere Ring auch, ist er von innen quasi mit Sensorik gespickt. Und der misst folgende Dinge. Er misst auf jeden Fall den Puls. Er misst die Herzfrequenz. Die Herzfrequenzvariabilität. Das ist so für verschiedene Schlaffaktoren und ähnliches ganz interessant. Die Temperatur. Den Schlaf insgesamt. Den Blutsauerstoffgehalt. Habe ich noch was vergessen? Nee, das sind es eigentlich.
Und wie kommt
Stress?
Genau, Stress, okay. Und bist du gestresst? Was sagt der Ring?
Aktuell bin ich nicht gestresst.
Ganz in Harmonie.
Ja.
Und wie kommuniziert der Ring mit dem Smartphone oder mit dem Computer? Wie bekommt man die Daten darunter?
Genau, du hast eine App für Android und für iOS und du kannst es dann dementsprechend in die Systeme, also bei mir ist es halt iOS vorrangig und ich kann es in Apple Health integrieren, sodass er quasi die Daten dort in das Gesamtsystem mit einspeist.
Ist das über Bluetooth dann oder über WLAN hängt dieser Ring im Internet?
Der hängt per Bluetooth und ist am Smartphone gekoppelt. Und
wenn
aber er funktioniert auch ohne. Also kann halt das Smartphone auch zu Hause liegen lassen. Der trackt dann trotzdem die Daten mit. Und die Laufzeit ist halt interessant. Er läuft eine Woche.
Okay, also braucht man nicht so oft aufladen.
Nö.
Okay, und dann gibt es so ein spezielles Ladegerät oder muss man USB-Kabel anstöpseln? Wie funktioniert das?
Nee, der hat innen drin so eine ganz kleine metallische Notch, so würde ich es vielleicht mal nennen, also einen kleinen Huckel. Und du hast so ein metallisches, also so ein Ladegerät, wo er praktisch dann magnetisch dran swippt und sich festklammert und dann wird er darüber geladen. Also induktiv.
Genau, wäre ja wahrscheinlich auch zu platzaufwendig, da einen USB-Anschluss einzubauen. Ne? Genau, deswegen wird das über Induktion gelöst. Deine Erfahrung und deine Zukunftsprognose, hat sowas eine Zukunft? Braucht man das? Ist das Kunst oder kann das weg?
Ich sag mal so, bei der Smartwatch hat man ja auch letztendlich lange sich gestritten, braucht man das? Viele, die eine haben oder sich mal eine gekauft haben, bleiben ja dabei, die wollen ja nichts anderes. Und ich kann das in der Form halt auch nachvollziehen. Ich glaube, der Ring ist so die diskreteste Möglichkeit, diese Vitalwerte zu tracken. Für einen passionierten sowieso schon Ringträger ist es, glaube ich, nichts. Für Leute, die aber grundsätzlich damit anfreunden können, aber keine Uhr am Handgelenk tragen wollen, ist das eine weitere Option. Also es ist, glaube ich, eher ungewöhnlich zu sagen, ich habe Uhr und Ring. Ich habe aber auch schon Leute gesehen, die gesagt haben, nee, also nachts die Uhr tragen, das ist mir nix, aber ich möchte meinen Schlaf aufzeichnen. Der Ring ist halt das kleinste Device, was man in der Form tragen kann. Also es deckt so bestimmte Zielgruppen ab. Ich glaube, es ist so eine breitbandige Lösung, aber es spricht halt einige dezidierte Zielgruppen an.
Nur hat ja jeder auch einen anderen Fingerumfang. Wie funktioniert das eigentlich?
Man kriegt bei Blaupunkt ein Testkit zugeschickt gegen eine Pfandgebühr von 10 Euro, die man dann mit der Uhr wieder verrechnen kann. Und da hast du praktisch aus dem 3D-Drucker Prototypen, die du dir auf den Finger stecken kannst, um zu sehen, welche Ringgröße du hast und dann bestellst du quasi danach den fertigen Ring.
Okay, aber ein interessanter Ansatz. Ich finde, ist auf jeden Fall angenehmer als eine Uhr. Das würde ich persönlich auch irgendwie vermuten. Gerade im Schlaf würde ich jetzt keine fette Smartwatch tragen wollen, aber so ein Ring ist da schon ein bisschen angenehmer.
Genau, also er macht eigentlich genau das, was eine Smartwatch auch macht. Du hast auch die Möglichkeit, Sportarten, Bewegungen zu tracken und ähnliches. Er ist halt, sag ich mal, in so 2,5 Zentimeter Ringform um einen Finger. Wasserfest ist er auch, also du kannst auch schwimmen gehen. Alles kein Problem.
Genau, weil das Display bei einer Smartwatch ist zwar nett, aber so unbedingt braucht man es ja nicht. Ne? Man kann ja auch die Daten, die die Uhr erfasst, dann theoretisch dann im Nachhinein ablesen.
Und was du halt nicht hast, was ja einige bei der Smartwatch kritisieren, du hast keine Benachrichtigungen. Also dass irgendwas aufploppt oder blinkt oder dich ablenkt. Das heißt, du guckst immer nur auf diesen titanfarbenen Ring und er dokumentiert praktisch die Werte, aber er, du siehst nichts, außer dass du zwischendrin mal so ein glühendes Licht siehst, wenn er die Messung macht. Ja. Aber ansonsten sieht man halt nichts.
Genau, gibt keine Geräusche von sich,
vibriert nicht.
Genau, also wirklich angenehmer. Ja, wirklich interessant. Werden wir auf jeden Fall beobachten, wie das weitergeht. Und ja, wir haben ja noch ein weiteres Thema zum Themenfeld Ring. Da steht nämlich eine Klage an, Christian.
Genau, und zwar Samsung verklagt Owa vor dem Release des Galaxy Rings. Und Galaxy, also Samsung, bringt auch einen Ring auf den Markt. Und das zeigt schon, wie viel Potenzial eigentlich in diesem Thema Ring ist, weil nicht nur, wie gesagt, diese Startups und noch im Markt eher unbekannten Unternehmen wie Owa und Co. diese Ringe auf den Markt bringen, sondern auch Samsung, wahrscheinlich auch Apple und andere schon an diesem Thema halt arbeiten. Und vor dem Release des Galaxy Rings geht es halt um eine möglichen Patentstreit, den man verhindern will, und deswegen hat Samsung bereits eine Klage am Bezirksgericht in Kalifornien eingereicht, ja, um sich ein Stück weit gegen Konkurrenten abzuschotten.
Genau, und Aura, die haben auch schon angedeutet, das berichtet unser beliebter Cashies-Blog unter stadt-bremerhaven.de, dass die auch die ja, Aktivitäten von Samsung beobachten und im Falle einer Patentverletzung entsprechend handeln werden. Ja, wir werden das Ganze auf jeden Fall für euch beobachten. Angeblich, so die Gerüchteküche, am 10. Juli wird Samsung wohl bei seinem jährlichen Unpacked-Event den Ring vorstellen, soll dann im August auf den Markt kommen und ungefähr so zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten. Also ein bisschen teurer als dein Ring. Mal gespannt, ob da auch ein Abo-Modell mit verbunden ist, aber vielleicht bei so einem großen Unternehmen kann man schon fast von ausgehen. Glaubst du, dass Google auch einen Pixel-Ring in der Mache hat? Wir sind ja beide auch Google-Fans.
Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass alle großen Hersteller an diesem Thema dran sind. Ob sie einen auf den Markt schmeißen oder nicht, weiß ich nicht. Es hängt sehr viel von ja, dem Backend dahinter ab. Wenn du sowas wie Fitbit im Hintergrund hast bei Google oder Apple Health, dann ist es natürlich einfacher, als wenn du praktisch dein ganzes Universum wie Aura und Co. halt selber aufbauen musst. Und ich glaube, dass die Menschen zunehmend genervt sind von Abo-Modellen. Und wenn ein Hersteller das halt auf den Markt bringt, ohne dieses Abo-Modell dahinter, kann das für viele Zielgruppen halt interessanter sein. Ich glaube aber, dass der Preis noch rutschen muss. Also der Blaupunktring ist relativ unbekannt, ist aber im unteren Preissegment und nicht irgendwie über 500 Euro. Von daher ist er halt interessant.
200 Euro gibt man schon mal irgendwie spontan aus als irgendwie 500 Euro, das stimmt. Und vor allem, wenn man nicht genau weiß, ob man so ein Gerät überhaupt braucht oder nicht.
Unser nächstes Thema, Markus, was auf die Ohren.
Genau, was hast du eigentlich neuer Kopfhörer.
Was hast du eigentlich für Kopfhörer?
Jetzt also, gerade?
Naja, so grundsätzlich. Du hast Pixel Buds?
Genau, ich habe die Pixel Buds Pro mir gegönnt, wobei ich da irgendwie immer so ein bisschen Stresskrämpfe mitkriege, weil ich immer denke, der Akku geht kaputt nach einem halben Jahr. Aber wahrscheinlich ist der Stress unbegründet. Deswegen habe ich auch immer noch kabelgebundene Kopfhörer zu Hause oder auch im Radiostudio öfter mal benutzt. Die Beyer Dynamic, ich glaube DT770 Pro, werden auch in vielen Musikstudios zum Beispiel verwendet, haben tollen Klang, die habe ich. Und jetzt gerade habe ich tolle In-Ear-Monitor-Stöpsel drin, auch kabelgebunden von einem chinesischen Unternehmen. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Ich kann hier mal gucken. Ich kann die ja parallel hier mal rausnehmen. Da finde ich aber auch den Namen nicht drauf. Keine Ahnung. Kann ich aber mal verlinken, wenn euch das interessiert, in den Shownotes. Sind von Amazon relativ günstig, so um die 50 Euro gekostet. Das Tolle daran, man kann sogar das Kabel abziehen, weil öfter ist ja das Problem bei Kopfhörern, dass das Kabel kaputt geht und dann kannst du ja das ganze Ding wegschmeißen. Und bei denen, da sind kleine Stecker dran und da kann man auch neue Kabel dazu kaufen oder auch ein Bluetooth-Modul, wenn man unbedingt Bluetooth nutzen möchte. Und das ist wirklich toll. Und die haben wirklich einen super tollen Klang. Da können, glaube ich, viele teurere Kopfhörer, In-Ear-Kopfhörer von etablierten Marken nicht mithalten. Wirklich ein guter Tipp.
Also Xi Ping hört mit, oder wie er heißt.
Nee, das ist ja kabelgebunden, wie gesagt. Was hast du denn, Christian?
Also, die Überleitung ist eigentlich folgende. es gibt ja so In-Ear-Kopfhörer und es gibt Over-Ear-Kopfhörer. Das sind die beiden großen, Fraktionen, sag ich mal. Und bei Over-Ears, dann sind so Namen, die ihr vielleicht schon mal gehört haben könnt, wie Bose oder Sony oder auch Apple mit seinen AirPod Max. Das sind ja so die Stars am aktuellen Horizont. Also Bose Quiet Comfort, beziehungsweise Bose, ich glaube 700 heißen sie, Bowers und Wilkins hat welche und. Es gibt einen ganz neuen Hersteller, der gerade sein neues Produkt gelauncht hat und die ganzen Reviewer haben das Ding auf dem Tisch und es sieht nach einem neuen, vielversprechenden Kopfhörer-Alternative auf dem Markt aus und die Firma heißt Sonos.
Alter Bekannter.
Richtig.
Die haben doch eigentlich immer so Boxen hergestellt, ne?
Boxen und Soundbars und was wenige Leute wissen, Sonos steckt auch, also die Firma steckt auch in den Lautsprechern von IKEA, in den Sinfonisk Netzwerklautsprechern drin. Das ist auch Sonos-Technik. Und dieser Sonos-Kopfhörer, der neue, der auf den Markt gekommen ist, hört auf den Namen Ace, also A-C-E, wie der Vitamindrink.
Und was ist das Besondere daran?
Naja, erstmal ist er natürlich ein Over-Ear-Kopfhörer, über USB Typ C geladen, hat Noise-Canceling, Transparenzmodus, alles was man kennt. Er hat aber eine Besonderheit, wenn man so eine Sonos Soundbar für seinen Fernseher hat, kann man die per Knopfdruck miteinander koppeln und hört dann quasi die Musik auf dem Kopfhörer und kann das wieder zurückwerfen, je nachdem wie man das haben will. Das ist eine ganz praktische Funktion, macht aber natürlich Sinn, wenn man sowieso im Sonos-Kosmos unterwegs ist. Du hast eine App mit Equalizer und ganz vielen Funktionen. Ja, ansonsten ist es ein klassischer Over-Ear-Kopfhörer mit einem guten Klang, viel Zubehör dabei und er spielt preislich halt so in der Liga um 500 Euro.
Mhm. Ja, wir haben bei den Kollegen von Heise Online haben wir von dem Kopfhörer gelesen. Da steht in der Bildunterschrift zum Beispiel, überzeugend ist Sonos Ace im Test, vor allem bei der Hardware. An der Software hingegen kann Sonos noch feilen. Aber das war, glaube ich, in den letzten Jahren auch bei den Lautsprechern immer so ein Kritikpunkt, dass die Software nicht mehr so wirklich toll war.
Die, oder? Die App ist eine Hölle. Also die App haben sie richtig verhunzt und kriegen sie seit Jahren nicht so richtig hin, sie gut zu machen. Und das ist auch bei vielen anderen Reviewern auf YouTube der Kritikpunkt, dass diese Sonos-App, worüber ich dann natürlich den Lautsprecher steuere bzw. administriere, halt so ein bisschen buggy ist.
Hm. Ja, mal gucken, was so die Reviewer noch so von sich geben. Aber für mich ist das irgendwie immer zu viel Geld. 500 Euro für so einen Bluetooth-Kopfhörer. Ich weiß es nicht.
Das ist eine, ja. Also da scheiden sich die Geister. Ich hätte zum Beispiel gesagt, 200 Euro für eine Rolling Stones-Karte wäre mir zu viel.
Das ist doch ein Erlebnis, Christian.
Ja, der Kopfhörer doch auch. Und den habe ich jeden Tag drauf.
Aber und was ist, wenn der Akku kaputt geht? Und
dann muss ich ihn mit Kabel.
Dann kann man den mit Kabel
benutzen? Ja, alle.
Die kann man alle mit Kabel benutzen?
Ja, natürlich.
Du wirklich? Kannst,
ja, Klinke. Klassisch 3,5.
Wirklich? Das geht? Ah, ja. Okay, das wusste ich nicht. Also man muss die dann nicht wegschmeißen. Wenn
rein theoretisch nicht. Man verliert nur die Bluetooth-Funktionalität und im Zweifelsfall...
Das Noise-Canceling.
Ja, genau.
Ah, okay. Aber das ist ja ganz gut. Dann hat man wenigstens irgendwie keinen kompletten Elektroschrott, sondern nur halbes Elektroschrott.
Ja.
Genau. Na gut, wieder was dazugelernt, Christian. Dann springen wir rüber in die Software-Welt. So ein bisschen waren wir ja eben schon beim Thema Software. Springen wir rüber ins Windows-Universum. Windows 11. Viele von euch haben ja wahrscheinlich Windows 11 mittlerweile. Christian, du, bist du Windows 11-Nutzer oder noch 10er?
Nee, notgedrungen 11er.
11er. Magst du nicht so?
Na, ich... meine Liebe zu Windows ist wie deine zu Apple.
Aber hat sich in den letzten Updates, glaube ich, schon verbessert. Die erste Windows 11-Version, muss ich auch zugeben, die war noch so ein bisschen sehr in den Kinderschuhen. Aber jetzt liefern sie ja so ein paar mehr Funktionen nach. Man kann jetzt auch wieder mit Rechtsklick auf der Taskleiste wieder ein bisschen mehr machen, wie zum Beispiel den Taskmanager aufrufen, was ja in der ersten Windows 11-Version nicht ging. Aber auch so ein paar Sachen werden verschlimmbessert von Microsoft, nämlich zum Beispiel bei der Installation, wenn man Windows 11 neu installiert, ein sogenanntes lokales Konto zu erstellen. Christian, weißt du, was das ist, ein lokales Konto?
Naja, bisher war es doch immer so, soweit ich es weiß, dass du praktisch an einen Windows-Account, also ein Microsoft-Konto halt brauchtest, um halt diese ganzen Funktionalitäten freizuschalten. Und früher gab es ja lokale Konten, also Name, Benutzername, Passwort, die aber nicht an dieses Cloud-Konto halt in der Form hingen. Und das schalten sie wahrscheinlich jetzt ab.
Genau, und da hatte man vorher noch so ein bisschen die Wahl. Ich glaube, bei Windows 11 Professional konnte man vorher sowieso wählen. Dann haben sie es immer mehr eingeschränkt. Windows 11 Home hatte schon jetzt seit, ich glaube, anderthalb Jahren oder so die Pflicht, das Ganze mit einem Microsoft-Konto zu verknüpfen. In der Pro-Version zumindest gab es immer noch so ein Workaround, vielleicht auch in der Home-Version, ich weiß es nicht genau. Da konnte man ja bis jetzt immer so eine Fake- und gesperrte E-Mail-Adresse eingeben im Setup-Prozess. Dann hat das Setup rumgemeckert, dass die E-Mail-Adresse ungültig ist und dann konnte man ein lokales Konto erstellen und das Ganze hat so seine Vorteile. Zum Beispiel, wenn man ein Microsoft-Konto nutzt, dann hat der Hauptordner, den man in seiner Windows-Verzeichnisstruktur hat, wo zum Beispiel diese Ordner drin liegen, Bilder, Videos, Dokumente, diese Standardordner, die liegen dann in so einem Ordner mit so einem ganz komischen, kryptischen Namen. Der heißt dann nicht Markus, sondern heißt dann, keine Ahnung, XY863 Markus oder so. Und das ist halt irgendwie unschön und deswegen habe ich auch immer ein lokales Konto erstellt. Und da gab es eben immer diverse Workarounds wie diesen, den ich eben genannt habe mit dieser Fake-E-Mail-Adresse. Oder eben, wenn man schon länger Windows 11 nutzt, konnte man es sowieso machen. Und Microsoft geht da jetzt gegen vor. Diese Fake-E-Mail-Adresse laut giga.de funktioniert nicht mehr. Das hat nämlich ein Twitter-User jetzt bekannt gegeben, Zach Bowden, der hat das entdeckt, dass das nicht mehr funktioniert. Es gibt aber immer noch Workarounds. Es gibt ein Tool namens Rufus, da kann man Windows-Installationsmedien erstellen. Und da gibt es eine Option, eben dieses lokale Konto zu forcieren. Das kann man machen, wenn man ein versierter Nutzer ist. Und es gibt auch bestimmte Befehle in der Befehlszeile. Man kann ja im Windows-Setup-Prozess kann man diese Windows-Eingabeaufforderung, die so aussieht wie damals das DOS-Betriebssystem, aufrufen. Genau, und da kann man dann bestimmte Befehle auch eingeben. Und da gibt es eben auch einen Befehl, um weiterhin dieses lokale Konto zu forcieren. Aber das ist natürlich noch viel umständlicher, als das vorher der Fall war mit dieser Fake-E-Mail-Adresse und eben für versierte Nutzer irgendwie nur zu empfehlen. Das geht jetzt noch, aber kann natürlich sein, dass das demnächst auch eingestellt wird und dann muss man es eben über ein Microsoft-Konto machen. Man kann aber, weil ich auch schon mal den Fehler gemacht habe, ein Microsoft-Konto direkt zu nehmen und dann wurde dieser kryptische Ordner erstellt. Man kann man auch nach googeln, in der berühmten Windows Registry Datei kann man diesen Ordnerpfad ändern. Also das geht auch. Also alles halb so schlimm und hat ja auch irgendwie seine Vorteile, so ein Microsoft-Konto zu haben. Da wird ja auch einiges synchronisiert, die OneDrive-Einstellungen und so weiter.
Ich glaube aber, Unternehmen freuen sich da nicht drüber.
Unternehmen nicht, genau. Aber Privatanwender, für die ist es schon, finde ich, ganz praktisch, irgendwie so ein Microsoft-Konto zu nutzen. Aber für Unternehmen, genau, da ist es eben nicht so eine tolle Idee. Mal gucken, wie das weitergeht und ich bin mal gespannt, wann auch das neue Windows-Betriebssystem vorgestellt wird. Es wurde ja schon gemunkelt, Windows 12 steht vor der Tür. Das war dann ja wieder irgendwie aus dem Gespräch. Mal gucken, wann es soweit ist. Christian, noch ein Windows-Thema. Windows 11 gewinnt Marktanteile, haben wir jetzt gelesen. Gibt es ja jetzt seit, wann ist Windows 11 rausgekommen? 22, 21? Ich glaube 21, oder?
Boah, ich weiß es nicht mehr.
Und der Support für Windows 10 läuft ja bekanntermaßen im Oktober 2025 aus, also gar nicht mehr so lange hin. Mal gucken, ob das dann danach auch so ist wie bei Windows 7 oder Windows XP, dass der Support dann nochmal verlängert wird oder mehrfach verlängert wird. 67% der Nutzer setzen aktuell auf Windows 10. Windows 11 kommt auf 28,68%. Also ungefähr die Hälfte der Windows 10 Marktanteile, noch gar nicht so viel. Bist du überrascht von der etwas geringen Zahl?
Naja, also ich finde die Update-Zyklen natürlich immer wie soll ich sagen, wir sind es sonst gewöhnt, unsere Betriebssysteme immer schnell abzudaten, und dass so viele Leute noch auf einem veralteten Windows-Betriebssystem, wo sie den ganzen Tag die Daten mit verarbeiten, hängen, das also finde ich halt fragwürdig. Ja. So, ne? Also ich weiß nicht, wie es mit dem Thema Sicherheit in dem Kontext steht, oder ich kann mir vorstellen, dass halt auch einige Sicherheitspatches natürlich bei älteren Systemen nicht mit mehr durchgereicht werden. Also wir wissen ja, dass Windows 7 und Co. man eigentlich gar nicht mehr benutzen sollte, aber von 10 auf 11 ist der Sprung jetzt, glaube ich, nicht so riesengroß, dass man das nicht schon hätte machen können, beziehungsweise wenn man aktuelle Rechenhardware hatte, sollte die eigentlich auch mit Windows 11 klarkommen. Deswegen verstehe ich die Verzögerung nur bedingt, in Anführungsstrichen.
Ne? Genau, und war ja auch kostenlos, das Upgrade. Ne? Ja. Genau. Und aber eine Steigerung meldet auch Cashys Blog um 2% im Vergleich zum Vormonat April. Also es geht so ein bisschen steiler jetzt bergauf mit dem Windows 11 Upgrade. Aber wenn man sich ein Feature anguckt, das haben wir unter msn.com gefunden, nämlich die Kommunikation von Windows mit Android-Smartphones, um beispielsweise Fotos direkt vom Android-Smartphone auf den Computer zu übertragen. Dieses Feature, das eigentlich eines der Gründe ist, warum man Windows 11 benutzt, das kommt jetzt auch zu Windows 10, also so ein bisschen Rolle rückwärts für Microsoft.
War da nicht auch irgendwas mit einem Amazon oder App Store von Google irgendwann mal eine Zeit?
Genau, der wurde aber oder wird abgeschafft, habe ich gehört, unter Windows 11. Dass man Android-Apps unter Windows 11 benutzen konnte. Aber das wird mal nicht abgeschafft oder wurde schon abgeschafft. Aber das ist Geschichte demnächst. Okay. Ja, und Christian, gehen wir rüber ins Apple-Universum. Die gibt es ja auch noch. Und da habe ich gelesen bei GameStar Tech, dass iOS volljährig wird sozusagen.
Hoppla. Ja, genau. Ich musste gerade lachen. iOS wird 18. Die Volljährigkeit. Und wir stehen ja, beziehungsweise die WWDC ist ja gewesen. Und bei der WWDC ist natürlich, wurde das neue iOS 18 vorgestellt. Und iPadOS, tvOS, also alles, was quasi auf dem OS des Apple-Betriebssystems basiert. Und natürlich die spannendste Frage, die sich ja eigentlich die Leute neben der WWDC stellen, ist immer, kriegt mein iPhone die neue Software? Mhm. Und das Spannende diesmal ist, dass tatsächlich ein riesen Großteil von Geräten, die man eigentlich abgeschrieben hat, auch noch mit iOS 18 versorgt werden. Also bis zum iPhone XR und 10 runter, kriegen quasi noch iOS 18. Natürlich mit einem eingeschmälerten und auf den Prozessor zugeschnittenen Funktionsumfang, aber alles, was mögliche Designanpassungen angeht und die Grundsicherheitsfeatures werden halt mit übertragen.
Genau, XS, XR, die SE-Generation, zweite und dritte, genau, und dann eben 11er bis 15er hoch, genau. Aber da ist Apple ja immer recht großzügig, ne, mit den Updates.
Naja, Apple gibt auf jeden Fall immer 5 Jahre garantiert. Da muss man aber mal gucken, das XR oder das XS, ich glaube, das ist schon älter als 5 Jahre. Also auf den Markt gekommen ist. Wir sind aktuell beim iPhone 15. Das 10er ist, glaube ich, wesentlich früher gekommen. Also das ist schon länger her. Und auch bei den iPads ist es so, ich glaube, das iPad Pro 11 Zoll aus 2018 wird sogar noch mit supported.
Genau, ich gucke gerade, das iPhone XS ist 2018 auf den Markt gekommen. Also schon 6 Jahre dann, wenn das Betriebssystem auf den Markt kommt.
Ja.
Genau, also das ist schon ganz gut. Aber da eifern sie Google ja so ein bisschen nach, obwohl Google mit der Pixel-Serie, die geben, meine ich, 7 Jahre Sicherheitsupdates, ne? Nicht unbedingt OS-Feature-Updates. Ich weiß es gerade nicht.
Die neue Pixel 8er Generation 7 Jahre. Ich glaube, beides.
Beides, okay. Ja, dann eifern sie wirklich Google so ein bisschen nach. Auch iPad OS 18 kommt natürlich auch, und da lese ich auch gerade iPad Pro ab der 2018er Generation und danach, und iPad Air, normales iPad und iPad Mini ab den Modellen aus dem Jahr 2019. Aber das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Und irgendwann geht der Akku sowieso kaputt, ne? Dann muss man sowieso auf eine neue Generation umsteigen.
Wobei, ich habe noch ein altes iPad Air 2 aus 2014 oder so, das läuft noch tadellos.
Läuft noch tadellos,
okay. Problemlos.
Ja.
Also ist halt nicht das neueste OS drauf, sondern der Vorgänger, aber so für die meisten Funktionen völlig ausreichend.
Ja, ich habe auch noch den allerersten iPod Touch, ich glaube aus dem Jahr 2008, aber der funktioniert auch noch tatsächlich.
Ja, mit 30-Pin-Connector.
Genau, richtig oldschool. Ja, Stichwort Google. Es gibt ja auch neue Leaks, was die Pixel 9 Smartphones angeht. Wurden ja offiziell noch nicht vorgestellt, werden den Tensor G4 Chip haben. Und jetzt sind die ersten Leaks rausgekommen. Die sehen ja so ein bisschen verdächtig aus wie alte iPhones, oder?
Naja, wenn ich es mir angucke, ich habe ja hier gerade das Pixel 8 Pro in der Hand. Da ist ja hinten noch dieser, seit dem, was hast du, ein Sechser, ne? Seit dem Sechser ist ja dieser eckige Balken. Mhm. Beim 9 wird es ja so ein bisschen runder.
Mhm.
Ich muss sagen, ich finde das Runde nicht schlecht, also es spricht mich schon an.
Mhm.
Aber ich bin mal gespannt. Also der ganz große Wurf ist es halt nicht. Es ist ein bisschen runder, es ist ein bisschen handschmeichlerischer, so ein bisschen angepasster. Ja, aber ich frage mich, was, also für mich ist ja beim Pixel immer so das Entscheidende, was haben sie da mit der Kamera gemacht?
Mhm.
Weil ich immer das Pixelphone mit einer hervorragendsten Kamera für Fotografie halt gleichsetze. Mhm. Und von daher kommt es für mich tatsächlich da eher, sag ich mal, ein bisschen auf die inneren Werte drauf an. Was haben sie für eine Blende reingeschraubt? Wie Megapixel ist interessant? Was kann der Radarsensor und.
Genau, und kommt ja auch ein neues Modell hinzu. Ne? Vorher gab es ja das normale Pixel, dann das Pro-Modell und jetzt wird es zusätzlich noch ein XL-Modell geben, also mit einem noch größeren Display. Ja, mal gespannt, wie sich die Kamerasysteme dann unterscheiden und ich bin auch gespannt, ob im normalen Neuner dann auch ein Telezoom drin sein wird.
Ja, und vor allen Dingen finde ich spannend, was machst du mit dem Fold? Das gibt's ja auch noch.
Meinst du, das lebt auch weiter? Die Reviews, die waren ja ganz gut, aber der Preis war natürlich heiß. Ne?
Also ich bin bei Google ein bisschen ratlos, weil momentan sagen ja auch alle, guck dir das 8a an, was jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Also keiner muss eigentlich ein 8er kaufen, ein 8a ist genau das gleiche. Bis halt auf, ich glaube, die Herzzahl vom Display ist nicht ganz auf derselben Höhe.
Hm.
Aber es ist ein hervorragendes Telefon für einen hervorragenden Preis.
Hm. Ja.
Und ich glaube auch, dass über 90% der Bevölkerung, die ein Pixelphone kaufen würden, auch mit einem A-Modell völlig hinkommen. Die brauchen nicht die Pro-Features. Von daher, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was Pixel halt was Pixelphone ausmacht. Ich habe so ein bisschen auf die I.O. gehofft, dass da schon so erste Anzeichen rauskommen.
Eigentlich haben sie es ja immer gemacht. Ne? Ich bin auch überrascht. Ja.
War aber nicht so richtig.
Ja.
Von daher müssen wir halt gucken. Vielleicht warten sie auch ab, was Apple jetzt rausschmeißt.
Wann war immer die offizielle Ankündigung? Im September, oder so ungefähr?
Von den iPhones, ja.
Ja, und von den Pixelphones war es auch September? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, letztes Jahr war es Oktober, aber...
Die Zeit verschwimmt, Christian.
Ich sag's dir.
Genau, aber wird auf jeden Fall interessant werden und ja, interessant wird auch nächstes Jahr werden, wenn die 10er-Generation kommt, weil dann gibt es wohl auch einen größeren Leistungssprung. Die Benchmarks, die jetzt veröffentlicht wurden, die zeigen wohl keinen so einen großen Leistungssprung im Vergleich zur 8er-Generation, aber nächstes Jahr, wenn der Tensor G5 kommt, da stellt Google wohl einiges um. Die arbeiten dann auch nicht mehr mit Samsung zusammen. Und dann könnte es einen größeren Leistungssprung geben. Wir werden das Ganze natürlich beobachten. Dann haben wir ja schon vor ein paar Wochen euch mal erzählt, das Google VPN, was man über Google One dazu bekommen hat, das wird ja jetzt wegrationalisiert leider. Ja. Und dafür wird das neue Google VPN ausgerollt. Christian, du hast ja gesagt, du hast das 8 Pro. Hast du auch schon diese neue Version des VPN bekommen?
Also ich habe ja das Built-in VPN, was ich über die Einstellungen halt habe.
Mhm.
Und ich habe das Google One VPN. Von daher bin ich mir gar nicht sicher. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass jetzt mit dem Software-Update, was... Montag ja gekommen ist, eventuell da etwas drin steckt, aber ich habe es wie gesagt noch nicht gesehen oder noch nicht ausgetestet. Wobei ich ehrlicherweise tatsächlich das Google VPN eigentlich gar nicht wirklich nutze. Ich bin so ein NordVPN-Mensch und nutze da bei NordVPN, weil ich bei Google VPN ja halt nur VPN anmachen kann oder nicht und kein Serverland auswählen kann, sondern ich kriege dann halt einen vorgegeben.
Ja, genau. Es ist eben nur eine erhöhte Sicherheit, ja, ja, wenn man im öffentlichen WLAN ist, aber man kann kein Land vorgaukeln, um zum Beispiel das amerikanische Netflix zu gucken oder ähnliches. Ja. Genau. Wir werden das Ganze weiterhin beobachten. Dann habe ich noch was gelesen. Telegram. Nutzt du Telegram, Christian?
Also ich habe es installiert und es gibt auch den einen oder anderen, mit dem ich mal darüber schreibe. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es mein Hauptmessenger ist.
Nee, bei mir auch nicht. Ich habe es, ich glaube, inzwischen auch wieder deinstalliert, weil ich es nicht nutze und mich diese ganzen Gruppen irgendwie genervt haben, in denen ich vor Jahren mal drin war. Jedenfalls gibt es jetzt ein Sicherheitsproblem. Das haben wir auch unter heise.de gefunden. 122 Gigabyte persönliche Nutzerdaten sind nämlich über den Telegram Messenger geleakt worden und das Ganze heißt übersetzt unter anderem 361 Millionen E-Mail-Adressen. Ja, und diese Daten, die werden natürlich wie bei anderen Beispielen von solchen Leaks und Datenklau-Aktionen natürlich auch munter gehandelt. Deswegen bekommt man nämlich auch immer diese personalisierten Spam-Nachrichten und so weiter. Aber es gibt auch Dienste, habe ich gefunden. Christian, hast du sowas schon mal ausprobiert? Da kann man sich anmelden und die löschen automatisch den eigenen Namen aus diversen Datenkraken angeboten, wo eben die ganzen Spam-Versender drauf zugreifen können.
Ja, ich habe davon gehört, aber die waren immer kostenpflichtig, soweit ich
weiß. Ja, das sind Abo-Modelle.
Ja, auch. Ja, genau.
Ja, ja. Aber das ist schon erschreckend. Es gibt ja eine Seite, mir fällt gerade der Name nicht ein, da kann man gucken, ob man irgendwo in diesen Datenbanken schon gelistet ist. Und ich habe da geguckt, ich bin da in mehreren gelistet. Ja. Ich glaube, da ist alle Hoffnung verloren inzwischen.
Ich mache mir da auch keine großen Gedanken, dass ich da irgendwo, also auch der Dark Web Monitor, der jeden Monat dann praktisch deine kompromittierten Passwörter anzeigt.
Ja.
Ich weiß das, aber bei einigen weiß ich auch mittlerweile, da ist eine Drei-Faktor- oder Zwei-Faktor-Authentifizierung hinter mit einer SMS und so weit kommt der gar nicht. Und deswegen mache ich mir da manchmal auch gar nicht mal die Mühe, jedes Passwort wieder zu verändern, weil halt die Schutzklasse mittlerweile hoch genug ist.
Ja, ja, das stimmt. Dann habe ich noch was gefunden, Stichwort Adobe. Du hast ja schon von Windows ARM gehört. Ne? Das benutze ich hier zum Beispiel. Ich habe hier gerade ein Surface von Microsoft mit einem ARM-Prozessor. Also ein Prozessor, wie man den auch aus dem Smartphone kennt.
Ja.
Aber da laufen natürlich nicht alle normalen Windows-Apps drauf. Die 64-Bit-Apps, die laufen da bislang nicht drauf. Man war auf das alte x86-System angewiesen, um die normalen Windows-Apps zu emulieren. Und Adobe arbeitet jetzt verstärkt daran, ihre Kreativapplikation auch für Windows on ARM anzubieten. Photoshop und Lightroom gab es jetzt schon eine ganze Weile und jetzt im Sommer sollen weitere Apps dazukommen, unter anderem Adobe Illustrator und Premiere Pro. Und das Ganze hängt natürlich auch damit zusammen, dass Snapdragon jetzt verstärkt eben Apple Konkurrenz machen will mit neuen ARM-betriebenen Windows-PCs. Das wird auch interessant sein, das Ganze zu beobachten. Vielleicht auf der IFA, Christian, könnte ich mir vorstellen, werden da vielleicht einige interessante Geräte vorgestellt. Und ich glaube, das ist auch nötig, weil Akkulaufzeit und Windows ist ja immer so ein bisschen Negativpunkt. Ne?
Rühmt man sich nicht mit großen Erfolgen, sagen wir es mal so.
Genau, und dann besteht da natürlich die Hoffnung, dass die Prozessoren von Snapdragon eben sehr schnell sind und eben auch energiesparend. Das wäre ja auf jeden Fall für das Windows-Universum wünschenswert. Und Neues habe ich gelesen, wurde auf der Computex vorgestellt, auch im Intel-Universum, nämlich Arrow Lake steht vor der Tür, die neue Generation der Desktop-CPUs. Intel ist ja diesmal mit den Mobilversionen vorgeprescht. Dann kommen die Desktop-CPUs jetzt erst Ende des Jahres. Und für die Arrow Lake-Generation wurden auf der Computex jetzt auch die ersten Mainboards vorgestellt. Also für euch Hörer da draußen, die gerne PCs selber zusammenbasteln und vielleicht ja für die Wintersaison und die Weihnachtssaison neuen Computer zusammenstellen möchten. Da könnt ihr euch auf Arrow Lake schon mal einstellen. eine Neuerung, die da kommt. Thunderbolt 4 wird dann direkt von dem Prozessor unterstützt. Das gab es vorher noch nicht. Wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten und genauso werden wir beobachten, Christian, wie immer, was so auf dem App-Markt geht. Hast du denn eine App dabei, Christian?
Ja, habe ich. Meine App heißt Numa.
Was macht denn Numa?
Viele Leute kennen Airbnb und Numa ist praktisch eine App, die auch, ja, wie soll ich sagen, Schlafgelegenheiten, Designer-Hotelzimmer, also nicht Hotel, sondern Unterkünfte halt vermittelt, in ganz Europa mit einem digitalen System dahinter, Schließsystem, und das ist ganz nett. Also wenn man so ein bisschen auf speziellere Orte, Wohnungen zum Mieten halt steht und nicht praktisch Airbnb schon abgesucht hat und nicht fündig geworden ist, der soll sich mal bei Numa angucken. Ist auch eine nette App, nette Angebote da, ist halt nicht ganz günstig, aber auf jeden Fall schön und Preis-Leistung stimmt.
Genau, eine gute Alternative auf jeden Fall. Und wenn man dann in seiner Unterkunft sitzt, dann möchte man ja auch irgendwas hören. Da kann man zum Beispiel Podcasts hören wie Logbuch Digitalien. Uns gibt es ja unter logbuch-digitalien.de und überall, wo es Podcasts gibt. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere, die Podcasts machen. Unter anderem auch die Kollegen vom Deutschlandfunk. Ich bin auch begeisterter Deutschlandfunk-Hörer als Radiomacher und die haben auch eine wunderbare App, die Deutschlandfunk-App, die Deutschlandfunk-Audiothek genauer gesagt. Und da kann man wunderbar die Podcasts abonnieren, unter anderem dieses Ab 21, das höre ich total gerne, sind immer spannende Themen. Und vor einiger Zeit haben sie die App so ein bisschen aufgehübscht und das finde ich eigentlich ganz gelungen. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Christian. Ja, und das war's auch schon mit Logbuch Digitalien für heute. Da habt ihr jetzt einiges zum Ausprobieren für die Sommerzeit. Wir sind ja jetzt schon fast offiziell im Sommer und bei der nächsten Sendung auch richtig offiziell. Wann ist die nächste Sendung?
Am 9. Juli.
Genau, in genau 4 Wochen. Und bis zum 9. Juli, da wünschen euch Markus Hörster
und Christian Cordes
eine schöne digitale Zeit.